Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist im 70. Jahr vergeben worden. Der Preis geht, so will es die Satzung, an eine Person, die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Er ist dotiert mit 25.000 Euro. Verliehen wird er im Oktober 2020 in der Paulskirche in Frankfurt an Amartya Sen. Er ist Philosoph und Wissenschaftler und bereits hoch dotiert. 1998 bekam er den Wirtschaftsnobelpreis. Wir hören einen Auszug aus seiner Dankesrede.
Ich glaube nicht, dass sich meine politische Verpflichtung zu meinem Land sehr stark verändert. Ich habe schon immer von Anfang an die Position vertreten, dass ich nie eine Regierung berate. Ich hatte das Glück, in Demokratien zu leben, in Indien, in Großbritannien, in Amerika. Deshalb bin ich in der Lage, meine Meinung über die Medien zu transportieren und ich hoffe, dass sich das auf den Meinungsbildungsprozess auswirkt.
Ein unabhängiger Denker. Amartya Sen, 1933 in Westbengalen geboren, studierte in Kalkutta und Cambridge Wirtschaft und Philosophie. Sen hat an bedeutenden universitären Einrichtungen wie dem Massachusetts Institute of Technology gelehrt, in Berkeley, in Stanford, am Trinity College in Dublin. Er ist selbst Sprossling einer akademischen Familie und hat einmal im Scherz gesagt, ich wurde auf einem Universitätscampus geboren und scheine mein ganzes Leben auf irgendeinem Campus verbracht zu haben. Amartya Sen gilt als einer der einflussreichsten Vertreter der Armuts- und Wohlstandsforschung. Wohlstand ist sein zentrales Thema und den hat er neu gemessen. Ein Index bei den Vereinten Nationen trägt seinen Namen, den Sen-Index. Vor der Sendung habe ich mit dem Philosophen Peter Trafny gesprochen. Er ist Hochschullehrer in Wuppertal und er leitet das Martin-Heidegger-Institut. Ich habe Peter Trafny als erstes gefragt, wie man sich den Begriff des Wohlstands nach Amartya Sen denn vorstellen sollte.
Der Wohlstandsbegriff nach Amartya Sen, so wie ich ihn verstehe, wird menschlich umfassender verstanden, als wir ihn vielleicht möglicherweise im Westen oder im Liberalismus oder nach seiner Perspektive im Neoliberalismus verstehen. Es geht auch darum, dass der Mensch als ein freies Individuum sich in einem Umfeld, einem Sozialwesen bewegt, in dem eben die instrumentelle, aber auch irgendwie moralische, also nicht im westlichen Sinne, aber moralische Freiheit eine große Rolle mitspielen. Also zum Wohlstand gehört es wohl auch, dass wir über instrumentelle Mittel verfügen, uns zu verwirklichen. Aber natürlich auch so etwas wie Gerechtigkeit im Verhältnis zum Beispiel zu den unmittelbaren Nachbarn, mit denen ich in meiner Welt lebe. Und das ist nicht einfach nur ein materieller Wohlstand, sondern es ist auch ein innerer, durchaus seelischer Wohlstand, der da mitgedacht wird.
Damit führt er das Individuum ja ein in die große Wohlstandsrechnung. Hat er denn damit Resonanz weltweit?
Ja, natürlich. Er hat den Nobelpreis bekommen für seine Untersuchung zur Mikroökonomie, also gerade zu dieser Sicht auf die Ökonomie, also nicht nur die Ökonomie im Kontext der Globalisierung und der großen und riesigen Gemeinwesen zu betrachten, sondern tatsächlich den Menschen am Ort, wie ich gerade gesagt habe, in seiner Nachbarschaft, in den kleinsten Gemeinschaften zu sehen und da eben halt die ökonomische Vernetzung genauer zu beobachten. Das hat er, wie gesagt, sehr erfolgreich getan. Im Übrigen ist ja auch Amartya Sen zunächst, würde ich sagen, Ökonom. Also er hat sich auch zunächst so ausgebildet und ist dann gewissermaßen, hat dann eben seine Erfahrung in der Ökonomie philosophisch erweitert.
Wichtig, wenn er den Wohlstand eines Menschen berechnet, ist auch der Begriff der Fähigkeiten, Capabilities. Wie argumentiert er hier?
Wir sprechen zum Beispiel von Chancengleichheit. Also ich würde das so verstehen, dass das Individuum auch da wieder im umfassenden Sinne von Fähigkeiten ausgeht, die dann jeweils in einer sozialen, bestimmten lokalen und regionalen Situation. Der Begriff der Gerechtigkeit spielt eben halt bei ihm auch immer wieder eine große Rolle, da Möglichkeiten bekommen müssen, sich auch auszubilden. Also insofern würde ich sagen, ist das vielleicht erklärbar mit dem, was wir unter dem Begriff der Chancengleichheit verstehen, insofern als die Fähigkeiten eines Individuums von den gleichen oder eben halt ungleichen Möglichkeiten, in denen er sich befindet, ausgebildet werden können.
Also es geht nicht nur darum, etwas zu haben, so sehen wir im Westen ja Wohlstand, sondern auch um die Möglichkeit, etwas zu tun. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, klar. Ich meine, wir sagen jetzt, wir gehen immer davon aus, dass wir natürlich etwas, aber wir gehen auch davon aus, dass Subjekte sich bilden müssen. Vor allen Dingen, ich bin ja als Kind der 70er Jahre sozusagen in bestimmten Bildungsreformen groß geworden, in denen uns natürlich auch klar war, dass zum Wohlstand zum Beispiel Bildung gehört. Und Bildung, der Begriff der Bildung, enthält ja genau dieses schon im Wort, also dass ich gewisse immaterielle Fähigkeiten, die ich habe, eben ausarbeiten, ausbilden können muss und dass das natürlich in der Tat auch zum Wohlstand gehört. Bildung gehört, ist gewissermaßen ein Wohlstand. Übrigens gehört ja Zen eben halt auch, da wo er herkommt, eben zu einer Klasse, die selbst nichts mit Armut und Hunger und so weiter zu tun hat. Und darüber hat er eben halt reflektiert, also was das heißt, dass er sich gewissermaßen in einer Weise bilden konnte, in der natürlich Menschen, mit denen er da unmittelbar in gewisser Weise Kontakt hatte, aber die nicht zu seiner Gemeinschaft gehörten, inwiefern da ein Unterschied bestand.
Prägende Ereignisse in seiner Kindheit waren, dass er Zeuge war, als ein muslimischer Tagelöhner von aufgebrachten Hindus erstochen wurde. Und ebenfalls in seine Kindheit fällt die große Hungersnot in Bengalen 1943. Bis zu 5 Millionen Menschen sind damals gestorben. Er hat das ja als für ihn wichtige Ereignisse benannt. Geht es bei seiner Art zu denken auch um ein erfahrungsbasiertes Wissen?
Also insofern er Ökonom ist, zunächst einmal von dieser wissenschaftlichen Seite für ihn ohnehin. Denke mal, dass die Ökonomie diesen Aspekt der harten Fakten auch selbst hat. Also sie sollte immer in der Lage sein, natürlich auf eine bestimmte ökonomische Situation auch einzugehen und aus ihr ihre Lehren zu ziehen oder ihre Theorien zu ziehen. Von daher sowieso schon. Und natürlich denke ich, dass zu Zen, also nicht nur diese persönliche Erfahrungsbasis, dass er eben halt in einer immer noch wahrscheinlich von Kastendenken bestimmten Gesellschaft groß geworden ist, sondern auch, dass er eben halt, und das macht ihn doch vielleicht auch interessant noch für uns, also dass er nicht aus einer eurozentristischen Perspektive kommt, obwohl er sehr westlich natürlich erzogen worden ist, aber dass es eben bei ihm durchaus auch indische, in seinem Denken durchaus auch indische Einflüsse gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen könnten. Also auch auf der Ebene gibt es ganz offensichtlich persönliche, biografische, erfahrungsmäßige Einschläge in seinem Denken, wie ich aber glaube, es bei allen Philosophen letztlich dann doch auch ist.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Lassen Sie uns das nochmal näher untersuchen. Er ging zur Schule, unter anderem in einer Schule, die von Rabindranath Tagore gegründet worden ist. Der bekam 1913 als erster Mensch aus Asien den Literaturnobelpreis und sie sprachen die östliche Weisheit an. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen sehr verzwickt, aber ich nenne die Namen einfach mal. In der altindischen Jurisprudenz unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Formen der Gerechtigkeit, zwischen Niti und Naya, institutioneller und realisierter Gerechtigkeit. All diese Gedanken sind in sein Werk mit eingeflossen. Nun hat sich der Stiftungsrat des Börsenvereins des deutschen Buchhandels ja etwas dabei gedacht. Geht es hier vielleicht auch um ein Signal, dass wir an Grenzen des Wachstums angekommen sind und dass es einfach auch darum geht, unseren Gedankenraum zu erweitern, um Lösungen zu finden?
Eine gute Frage, die sicherlich auch in den nächsten Wochen diskutiert wird. Also einerseits natürlich, die Pandemie scheint also uns nochmal auf ein Problem aufmerksam gemacht zu haben, auf das wir natürlich auch schon vorher hätten aufmerksam sein können. Aber dennoch scheint uns doch jetzt auch nochmal von der Seite her klar geworden zu sein, dass es so, wie wir so sagen, so nicht weitergeht, wie es vorher gewesen ist, dass also zum Beispiel im Krankenwesen, dass da auch da soziale Unterschiede, wie wir zum Beispiel in Brasilien sehen, also gerade in Südamerika, eine große Rolle spielen, wie wir dann tatsächlich mit einer solchen Pandemie klarkommen können. Also dass da eine Reflexion auf unsere Auffassung von Wirtschaft vonnöten ist, also eine philosophische Reflexion auf die Wirtschaft, das kann man vielleicht so sagen. Andererseits, und das wird vielleicht auch diskutiert werden, haben wohl viele jetzt in der Preisverleihung eher ein Zeichen in Richtung des Rassismusproblems erwartet. Und da wird es vielleicht sogar auch von dieser Seite her ein paar Einsprüche oder Kritiken geben.
Identity and Violence ist ein Werk von ihm aus dem Jahr 2006. Wie stellt er sich denn, wie argumentiert er, wenn es um die Begegnung zwischen verschiedenen Kulturen geht?
Ja, wenn ich das so sagen darf, in der Hinsicht ist Sen doch ein Humanist, der davon ausgeht, dass Identitätspolitiken notwendigerweise auf Konflikte hinaussteuern. Das heißt also, wenn wir eben zum Beispiel gerade in der letzten Zeit in bestimmten Diskussionen Identitäten und die Rechte von Identitäten und Minoritäten vor allen Dingen immer wieder betont haben, so geht er davon aus, dass es beim Menschen oder für den Menschen darum gehen sollte, universell den Menschen zu betrachten und ihn eben nicht als Repräsentant von bestimmten Kulturen oder von Subkulturen oder wie auch immer aufzufassen.
Das sagt der Hochschullehrer und Philosoph Peter Trafny. Wer Werke von Amartya Sen lesen will, kann das tun. Unter anderem Die Idee der Gerechtigkeit ist 2017 im DTV-Verlag in der Übersetzung von Christa Krüger erschienen. Und der Titel Gleichheit, welche Gleichheit liegt in der Übersetzung von Ute Kruse-Ebeling bei Reklam vor.